Ich würde mich im Gefängnis auch nicht wohlfühlen. Weil im Gefängnis sitzt man ja auch nicht so gerne. Da ist es nicht so gemütlich wie zu Hause. Da kann man sich nicht eben aufs Sofa legen oder mal schnell was hören. Da kann man auch nicht so mit Freunden spielen gehen, mal ein paar Frösche fangen oder Pflanzen pflücken oder sowas.
Wenn ich im Gefängnis wäre, dann würde ich mich, glaube ich, ziemlich langweilen und hoffen, dass mich jemand besucht.
Also ich finde es schon spannend, so in einem Gefängnis mal zu gucken, wie das alles aussieht, weil ich auch noch nie im Gefängnis war. Ich hätte schon etwas Angst, weil die können ja auch irgendwie mal ausrasten oder so, wenn da irgendwelche so Muckiprotze drin sind.
Leben hinter Gittern. Eine Radiogeschichte rund ums Gefängnis. Von Christina Hafer.
Wenn ich im Gefängnis jemanden besuchen würde, hätte ich auch ein bisschen mulmiges Gefühl, weil im Gefängnis ist man da nicht so oft und weil da werden die auch manche schwer bewacht, weil sie irgendwas sehr Schlimmes angestellt haben und da würde ich mich dann auch nicht so wohl fühlen.
Das sind Janina, Kim und Sven. Sie haben schon alles Mögliche über das Leben im Gefängnis gehört und auch in Filmen Bilder gesehen, waren aber selbst noch nie drin. Ich auch nicht. Und zugegeben, ein bisschen aufgeregt bin ich auch auf dem Weg in den Knast. Das Gefängnisgebäude in Bielefeld-Brackwede sieht von außen alles andere als einladend aus. Mauern, grau in grau, bestimmt 5-mal so hoch wie ich. An den 4 Ecken sind Türme, da sitzen Wachen, die rund um die Uhr aufpassen, dass keiner rauskommt, der nicht raus soll. Und hier reinzukommen ist auch gar nicht so leicht, wie ich jetzt merke. Am Eingang muss ich erstmal meinen Personalausweis abgeben, dann mein Handy. Und dann werde ich, ähnlich wie am Flughafen, durchleuchtet und durchsucht. Mein Rucksack muss ich in ein Schließfach sperren, nicht mal meine Kaugummis darf ich mit reinnehmen. Das gilt für alle Besucher. Nur ein Papiertaschentuch und 15 Euro in Münzen für den Süßigkeitenautomat dürfen mit. Jetzt bin ich drin. In der Justizvollzugsanstalt, kurz JVA, Knast oder auch Kittchen genannt. Gemeint ist immer das Gleiche, Leben hinter Gittern. Niemand sucht sich diesen Wohnort freiwillig aus. Die Menschen, die hier leben müssen, haben Regeln, haben Gesetze übertreten. Das Gericht hat sie zur höchstmöglichen Strafe verurteilt, der Freiheitsstrafe.
Wir haben sowohl männliche als auch weibliche Gefangene, vom kleinen Taschendieb bis hin zum Mehrfachmörder haben wir hier wirklich alles. Wir haben tatsächlich Menschen hier, die kleinere Diebstähle begangen haben, manche auch, die einfach verbotenerweise ohne Ticket mit der Bahn gefahren sind, aber auch Menschen, die andere Menschen umgebracht haben, schwer verletzt haben und solche Dinge.
Uwe Nelle Cornelsen muss das wissen, er ist nämlich der Chef vom Gefängnis. Wenn jemand einmal eine Tasche klaut, kommt er nicht sofort in den Knast, wenn das öfter vorkommt, schon eher. Zu dem Gefängnis gehören auch noch eine Krankenstation mit Ärztin, eine Turnhalle, eine Bücherei, ein Sportplatz, ein Hubschrauberlandeplatz für Notfälle, eine kleine Schule, mehrere schulhofähnliche Plätze und sogar ein Kirchenraum. In ganz Deutschland gibt es rund 73.000 Gefangene, also ungefähr so viele Menschen wie in Kleinstädten wie Castrop-Rauxel oder Detmold leben. Im Gefängnis Bielefeld-Brackwede leben 550 Menschen auf engstem Raum, die meisten in einer Einzelzelle. Männer und Frauen sind übrigens immer in getrennten Gebäuden untergebracht, auch hier in Bielefeld. Es gibt nur einen Unterschied. Es sind viel, viel weniger Frauen im Gefängnis als Männer. Auf 20 Männer kommt durchschnittlich nur eine Frau. Durch unzählige schwere Türen bringt mich ein Mitarbeiter zum Besucherraum. 12 Holztische mit je 4 Stühlen stehen dicht an dicht. Ein Kaffee- und Süßigkeitenautomat steht an der Wand. Während der normalen Besuchszeit sitzen hier Gefangene und Besucher beieinander, haben nur 40 Minuten, dann ist die Besuchszeit beendet. Einmal pro Woche darf ein Gefangener hier Gäste empfangen, wenn er Kinder hat, etwas mehr. Auf den Monat umgerechnet sind das wenige Minuten mit vertrauten Menschen aus dem alten Leben. Und immer passen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, dass kein Gefangener abhaut oder verbotene Dinge macht. Hier im Besuchsraum bin ich mit dem 8-jährigen Mike verabredet. Er besucht seinen Vater im Gefängnis. Sein Papa war vor 3 Jahren plötzlich verschwunden und Mike und seine Mutter wussten gar nicht, was los ist.
Schrecklich, ich habe das erst 2 Monate später erfahren, dass er überhaupt im Gefängnis ist. Ich habe nichts mehr von ihm gehört und gesehen und immer mir mehr Sorgen gemacht und dann kam der erste Brief und dann bin ich zusammengebrochen. Ja, war ziemlich auffühlend und schlimm.
Zuerst hat Daniela ihrem Sohn Mike nichts davon gesagt.
Meine Mutter hat erst ganz lange gesagt, er ist im anderen Land.
Mike wurde immer unruhiger, hat Bilder von einsamen Inseln gemalt und wollte wissen,
wo ist er denn irgendwie? Ist er tot? Ist er auf einer Insel? Ist er verreist? Ist er im Gefängnis?
Und irgendwann hat Daniela ihrem Sohn dann die Wahrheit erzählt.
Du hattest recht, dein Papa, der ist im Gefängnis. Der hat Sachen gemacht, die man nicht machen darf. Und dafür muss er jetzt eine Zeit lang im Gefängnis sein. Habe aber immer betont, dass ich möchte, dass er weiß, dass er niemandem wehgetan hat, dass er niemanden bedroht oder umgebracht hat, so dass sein Papa kein schlechter Mensch ist, dass er einfach einen großen Fehler gemacht hat und dafür gerade stehen muss.
Mama hat nur gesagt, dass er irgendwas verkauft hat, das man nicht verkaufen darf.
Nämlich Drogen, die verboten sind. Rauschgift, von denen Menschen abhängig und krank werden können. Das alles ist jetzt rund 3 Jahre her. So lange sitzt Mikes Papa schon in Haft. Das hat Mike aber nur seinen besten Freunden erzählt. Und fast alle haben verständnisvoll reagiert.
Nur einer hat gesagt, dass meine ganze Familie doof ist, nur weil er da ist. Der denkt immer, alle müssen so sein wie er.
Mike spricht selten über seinen Papa.
Weil ich mag das nicht so gerne, darüber reden, was mich ein bisschen traurig macht.
Aber er denkt oft an ihn und malt dann Bilder. Das ist das Einzige, was er als Geschenk mit ins Gefängnis nehmen darf.
Und mein Vater möchte unbedingt neue Fußballschuhe, aber die darf man nicht mit reinnehmen.
Denn auch darin könnte Geld, ein Handy oder sonst etwas Verbotenes versteckt sein. Bis auf den Besucherraum kennt Mike noch nicht so viel von dem neuen Zuhause von seinem Papa. Aber er stellt sich den Knast ein bisschen so vor wie ein Auto.
Wenn man fährt, kann man ja nicht einfach aussteigen. Und darum erinnert mich das daran, dass man nicht weg darf.
Übrigens, auch wenn sein Papa im Gefängnis sitzt, für böse hält Mike seinen Papa nicht. Er beschreibt ihn so.
Nett. Groß und stark. Lustig. Er macht auch ganz schön viel Quatsch. Klingelstreiche. Bei meiner Oma können wir das nicht machen. Sie ist sehr streng, dann schimpft sie immer.
Während Daniela und Mike darauf warten, dass Papa Jack in den Besucherraum kommt, nehmen mich Tobias Burkhardt und Volker Sander mit in den Teil des Gefängnisses, der sonst nur für Mitarbeiter und Gefangene zugänglich ist. Tobias Burkhardt arbeitet seit über 15 Jahren als Justizvollzugsbeamter im Gefängnis Bielefeld-Brackwede, ist 40 Jahre alt, hat kurze braune Haare und trägt eine dunkelblaue Uniform, auf der Justiz steht. Früher haben übrigens viele Leute Wärter zu den Beamten gesagt, die die Gefangenen versorgen und sie beaufsichtigen. Das hört hier aber niemand gerne, denn es klingt nach Zoo. Wir gehen erstmal durch unzählige Türen und lange Gänge in die sogenannte Kleiderkammer. Hier müssen sich die Gefangenen bei ihrer Ankunft erstmal entkleiden und alles abgeben.
Da realisieren die Leute, okay, jetzt beginnt die Vollzugswelt. Also jetzt bin ich Gefangener und keine Person mehr von draußen, sondern hier bin ich jetzt Inhaftierter. Ja, hier muss ich meine privaten Sachen abgeben, kriege Sachen von der Justiz, von dem Gefängnis. Das geht bei den Socken los und hört beim Unterhemd und Pullover auf. Ja, das ist schon ein einschneidendes Erlebnis für die Gefangenen.
Hier werden die neuen Insassen ausgerüstet. Mit Zahnbürste, Zahnpasta, Besteck und Teller. Erinnert ein bisschen an eine Campingausrüstung. Auch Kleidung wird hier verteilt. Jeans, Trainingsanzüge und T-Shirts liegen fein säuberlich gestapelt im Schrank. Die Kleidung ist übrigens schon lange nicht mehr gestreift, sondern oft olivgrün, grau, blau oder schwarz. Teilweise ziemlich verwaschen, weil sie eben schon von anderen Häftlingen getragen wurde.
Das ist bestimmt ein bitterer Moment in dieser Kleiderkammer, ne? Kann ich mir vorstellen, wenn man alles Private irgendwo auch ein bisschen ablegt. Ne?
Ja. Wenn man sich das selber vorstellt, wie es einem dann geht, ne? Wenn man alles abgeben muss, was man besitzt. Fotos, erstmal alles, ne? Es wird alles kontrolliert. Manche Sachen bekommt man mit, manche nicht. Ja. Schmuckstücke werden abgenommen, außer der Ehering. Also teure Uhren werden in der Kammer belassen, Bargeld sowieso. Man gibt schon so ein Stück Identität ab, so, ne?
Kann man sich die Sachen dann denn später wieder abholen, wenn man seine Haftstrafe abgesessen hat?
Ja klar, die Sachen werden weggeschlossen. Es kriegt jeder so einen Kleiderbeutel, heißt das. Da sind die ganzen persönlichen Sachen drin mit einer Nummer. Jeder Gefangene hat eine Nummer, die kommt auf diesen Kleiderbeutel drauf. Und nach der Haft bekommt er die Sachen natürlich alle wieder.
Könnten Sie sich das denn vorstellen, hier einzusitzen?
Nein, ich könnte mir nicht vorstellen, inhaftiert zu sein. Also das ist eine ganz gruselige Vorstellung tatsächlich. So aus dem Alltag rausgerissen zu werden und dann ja einen neuen Alltag hier irgendwie zu fristen. Ich muss ja hier auch nicht sein, weil ich habe nichts angestellt. Wenn man nicht straffällig wird, dann muss man auch nicht ins Gefängnis, wenn man sich an die Regeln hält.
Richtig anfreunden darf Tobias Burkert sich übrigens nicht mit den Häftlingen. Er muss als Beamter für sie da sein, sie beaufsichtigen und muss auch einen gewissen Abstand halten.
So freundschaftlich darf das nicht sein. Das muss professionell abgearbeitet werden. Wir müssen die Distanz wahren zu den Gefangenen, müssen jeden Gefangenen gleich behandeln. Das kann da nicht mit reinspielen in unsere tägliche Arbeit. Das funktioniert so nicht. Das kann ja sein, dass einem jemand sympathischer ist, dann ist das gut. Aber es darf die tägliche Arbeit halt nicht beeinflussen.
Das Leben im Gefängnis birgt wenig Überraschungen. Hier ist alles klar geregelt und vieles wird kontrolliert. Die Briefe zum Beispiel, die Mike seinem Vater schreibt, werden geöffnet und gelesen, damit auch nichts Verbotenes darin versteckt ist. Mike kann seinen Papa nicht mal eben im Gefängnis anrufen, um ihm zu erzählen, dass er in Mathe eine super Note hat oder dass er das entscheidende Tor im Fußballspiel gemacht hat. Telefonieren muss beantragt und genehmigt werden und geht nur zu verabredeten Zeiten. Geheimnisse können die beiden sich dann nicht erzählen. Im Gefängnis hört immer jemand mit. Das Schlimmste aber, mein Gefängnisleiter Uwe Nelle Cornesen, ist etwas anderes.
Die größte Herausforderung ist, damit klarzukommen, dass man von heute auf morgen nicht mehr selber über sein Leben bestimmen kann, sondern das ist eben Freiheitsentzug. Also den Menschen wird ihre Freiheit genommen und alles, was hier passiert, geschieht praktisch nur mit Zustimmung der Anstalt. Wenn ich irgendwie ein Paket bekommen will oder schicken will und all diese Dinge, das geht nur noch, wenn ich einen Antrag stelle und das auch genehmigt wird. Und das ist eben neben dem, dass man von seiner Familie getrennt ist, ist das so, was den meisten Menschen unglaublich schwer fällt. Also dass man praktisch nicht mehr sein eigener Herr ist oder seine eigene Frau ist.
Der Tag im Gefängnis ist unterteilt in Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit. Es geht früh los. Schon um 5:30 wird geweckt, dann ist Frühstück auf der Zelle, ab 7 Uhr wird gearbeitet. Nachmittags dürfen die Gefangenen dann eine Stunde auf den Hof, dann wird gemeinsam geduscht. Abends können sie dann noch jemand anderen auf dem Haftraum besuchen und sich dort einschließen lassen. Um 21 Uhr ist dann Nachtruhe und alle werden in die eigene Zelle eingesperrt. Die meisten Häftlinge freuen sich, wenn sie morgens ihre Zelle verlassen können und zur Schule oder zur Arbeit gehen. Natürlich im Gefängnis und nicht draußen, also innerhalb der hohen Mauern.
Das ist unser Sportplatz jetzt hier, der Außenbereich. Das Hafthaus, was wir hier sehen, ist das Hafthaus 4. Und das ist eine große Werkhalle, wo unten gearbeitet wird und oben gearbeitet wird. Und in der Mitte, da gehen wir jetzt hin, das ist dieses Schulzentrum mit den beiden Klassenräumen.
Es gibt also echt eine Schule im Gefängnis. Wir gehen ganz schön weit, vorbei an großen, mit Stacheldraht umzäunten Höfen. Die hohe Mauer immer neben uns. Auch der Fußballplatz wird überwacht.
Hier passiert nichts, dass irgendwo jemand steht und guckt und die Aufsicht wahrnimmt. Wir sehen auch hier überall Kameras. Also nicht nur die Kollegen, die vor Ort sind, sehen das, sondern die Kollegen auch, die an dem Bedienplatz der Kamera sitzen.
Über eine Außentreppe erreichen wir das Klassenzimmer von Volker Sander. Er ist groß, hat kurze Haare und trägt ein hellblaues Hemd mit Strickjacke darüber. Sander hat viele Jahre als Lehrer an Realschulen und Gymnasien Deutsch, Geschichte, Erdkunde und Technik unterrichtet. Seit rund 2 Jahren ist er hier im Knast als Lehrer beschäftigt.
Das Schönste, was ich gleich am Anfang meiner Beschäftigung hier erlebt habe, ist ein junger Gefangener, der schon viele Wochen hier in Gefangenschaft gesessen hat. Das ist die sogenannte Untersuchungsgefangenschaft. Er ist direkt aus dem Auto verhaftet worden. Er hatte unerlaubte Substanzen, Drogen im Auto und hatte sich unheimlich gelangweilt hier. Ein sehr intelligenter Junge, der mir gleich am ersten Tag sagte: Herr Sander, das ist der schönste Tag heute gewesen. Der Tag ist schon fast rum. Gleich in einer Stunde ist schon der Hofgang, der Freigang. Und dann gibt es schon Abendessen und dann ist der Tag schon rum. Kein Tag ist so schnell rumgegangen wie der heutige. Und der hat wirklich sehr, sehr viel bei mir auch gelernt und ja, ist jetzt nicht mehr hier.
Klar, dass hier einiges anders läuft als an anderen Schulen. Die Schüler können nicht mal eben alleine zur Schule kommen. Volker Sander holt sie morgens aus ihren Zellen ab. Mittags bringt er sie wieder zurück, um sie dann nach dem Essen wiederzuholen. 8 Kilometer wandert er jeden Tag durch das Gefängnis. Auch das Klassenzimmer sieht anders aus. Ein heller Raum, halb so groß wie an anderen Schulen. Die Fenster vergittert. Die Wände sind bunt bemalt. Eine Deutschlandkarte und die Panzerknacker von Walt Disney zieren die Wand. Die Schüler haben sie selbst gemalt. 9 Männer dürfen am Unterricht teilnehmen, mehr nicht, damit der Lehrer die Kontrolle behalten kann. Sie alle lernen Deutsch.
Das sind alles Ausländer, die größtenteils gar kein Deutsch können, wenn die hier in unsere Justizvollzugsanstalt kommen. Die Gefangenen müssen sich an viele Regeln halten. Sie müssen auch viel lesen. In jedem Haus gibt es eine Hausordnung, an die sie sich halten müssen. Wenn sie sich nicht daran halten, dann haben sie Probleme. Und um möglichst wenig Probleme entstehen zu lassen, bemühe ich mich, den Gefangenen möglichst schnell Deutsch beizubringen.
Volker Sanders Schüler sind zwischen 21 und 64 Jahren alt. Manche sind dabei, die noch nie in ihrem Leben eine Schule besucht haben. Dann hilft der Lehrer ihnen erstmal, die Buchstaben zu schreiben und übt erste Wörter. Irgendwann können die Schüler dann leichte Texte lesen und sich aus der Bücherei auch mal ein Buch ausleihen oder Briefe schreiben.
Insgesamt kommen die Gefangenen gerne zur Schule, weil es für sie hier auch abwechslungsreich ist. Sie können mit vielen anderen, die sehr umgänglich auch sind, also wir nehmen hier keine Schüler, die auf ihren Hafträumen sich als unzuverlässig oder auch als aggressiv entpuppt haben, sondern das sind hier welche, die auch harmonisch miteinander tagsüber umgehen. Das ist also eine Gemeinschaft, in der man sich auch als Gefangener wohlfühlt. Die Schüler, die ich hier habe, sind sehr konzentriert. Da muss ich überhaupt gar nicht schimpfen oder sie ermahnen. Manchmal vielleicht mal böse gucken, aber das reicht dann schon völlig, weil die wirklich sehr motiviert sind. Die möchten das hier lernen, weil sie auch merken, dass ihnen der Unterrichtsstoff im normalen Haftalltag hilft. Auf einmal können sie erkennen, können sie lesen, was man von ihnen möchte.
Volker Sander unterrichtet sehr gerne hier. Aber ihm ist klar, dass vor ihm Straftäter sitzen. Zum Beispiel Mörder, Diebe, Drogenhändler. Angst hat er nicht, aber er passt immer gut auf.
Ich habe Respekt vor der Situation. Ich weiß, dass wir hier keine Unschuldsengel haben. Ich bin ziemlich groß und auch ziemlich laut. Ich habe hier überhaupt keine Disziplinprobleme. Und wenn es mal ganz schlimm werden sollte, dann ist da neben der Tür eine Kiste mit einem blauen Rand, so ähnlich wie ein Feuermelder, mit einem Knopf in der Mitte. Und wenn ich da drauf haue, dann kommen innerhalb von wenigen Sekunden ganz, ganz viele Kollegen und würden gucken, was hier passiert ist und die Situation klären.
Wer sich in der Schule oder auch sonst im Gefängnis nicht an die Spielregeln hält, darf nicht zur Schule kommen. Manche Schüler lernt der Lehrer über die Wochen gut kennen und er ist traurig, wenn sie gehen. Nie kann er sicher sein, dass sie am nächsten Tag da sind.
Viele werden morgens abgeholt und zu ihrer Gerichtsverhandlung gebracht. Die sehe ich dann einen Tag lang auch nicht. Manches Mal habe ich sogar die Schüler nach der Gerichtsverhandlung nicht wieder gesehen, weil dann der Richter tatsächlich entschieden hat, dass die Untersuchungshaft für beendet erklärt werden soll, weil die Beweise nicht ausgereicht haben für eine Verurteilung oder dass der Gefangene wieder in die Freiheit darf. Ich weiß also nie, ob ich am nächsten Tag meine Schüler alle wiedersehe. So ist das, ne?
Sander hat hier, auch wenn das komisch klingt, viel Freiheit im Gefängnis. Die Pausen teilt er selber ein. Kein Gong unterbricht den Unterricht, es gibt auch keine Schulferien. Was er wie unterrichtet, kann er selbst gestalten. Für diese Freiheiten nimmt er die vergitterten Fenster, die langen Wege durch den Knast und das ständige Türen auf- und Zusperren gerne in Kauf.
Für mich als Lehrer ist es schön zu sehen, dass die Gefangenen sich auch ein Stück lang wohlfühlen. Und ich trage keine Uniform und von daher verbinden mich die Gefangenen vielleicht dann auch nicht so sehr mit dem Gefängnis, sondern tatsächlich mehr mit einem Lehrer, bei dem sie auch zeigen können, was sie auf dem Kasten haben und dabei vielleicht auch wieder ein Stück weit neuen Mut fassen für die Zeit nach dem Gefängnis, weil sie feststellen, dass sie tatsächlich was können und hier auch etwas lernen, was ihnen dann später in der Freiheit wieder vielleicht die eine oder andere Tür öffnen wird.
Im Prinzip muss man sich so eine Anstalt vorstellen wie eine kleine Stadt. Also da gibt es eine Bücherei, da gibt es Gefangene, die arbeiten in der Bücherei. Es gibt eine große Küche, sogar bei uns mehrere. Da bereiten Gefangene das Essen zu, machen dort auch eine Ausbildung, wenn sie möchten. Dann gibt es eine Schreinerei, dann gibt es eine Schlosserei. Und dann gibt es ganz viele Firmen von draußen, die hier produzieren lassen bei uns. Also wir haben große Werkhallen und da werden Rohstoffe angeliefert von Firmen. Und die Gefangenen produzieren da irgendwelche Dinge raus oder montieren die zusammen oder verpacken Dinge. Und dann gehen die anschließend als Fertigprodukte hier wieder raus und werden von den Firmen wieder abgeholt. Das ist wie eine kleine Stadt und da muss natürlich auch alles in Ordnung gehalten werden. Auch das machen Gefangene.
In der Großküche kann man zum Beispiel eine Ausbildung zur Köchin oder zum Koch machen. Oder in der Werkstatt als Tischler arbeiten und Möbel schreinern. Das schaue ich mir jetzt mit Tobias Burkhardt und Volker Sander mal an.
Also wir befinden uns jetzt hier in der Schreinerei. Die ist recht groß mit gut ausgestatteten Geräten. Die Arbeit wird hier sehr gerne angenommen oder ist begehrt. Man muss schon gewisse Vorkenntnisse haben. Also besonders gerne nimmt natürlich hier der Kollege, der hier arbeitet, Gefangene, die auch schon Vorkenntnisse haben in einer Schreinerei oder in einer Tischlerei. Diese Qualifikation muss man einfach schon mitbringen, weil das sind halt Sägen und ich weiß nicht, was das alles für Geräte sind, aber auf jeden Fall muss man sich da auskennen mit, ne?
Nicht weit von der Gefängnisschule entfernt bin ich jetzt in einer Werkstatt gelandet. Ein paar Schränke stehen hier, der Boden ist sauber gefegt. Manches, was hier gemacht wird, zum Beispiel Holzautos oder Uhren, werden auch im sogenannten Knastladen verkauft.
Hier werden meistens Möbel gefertigt, die auch in der Anstalt verwendet werden. Schränke für Gefangene, um den Haftraum auszustatten, oder Tische für irgendwelche Büros. Also das Aufgabenfeld ist hier relativ groß.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, im Knast zu arbeiten. In der Wäscherei zum Beispiel. Auch Putzen, Wände streichen oder Kleidung sortieren sind beliebt, meint der Gefängnisleiter Uwe Nelle Cornesen. Denn sonst müssten die Häftlinge jeden Tag rund 23 Stunden in ihrer Zelle sitzen. Und das will keiner gerne.
Die bekommen auch Geld dafür. Das ist nicht so viel wie draußen, deutlich weniger. Das hat damit zu tun, dass der Gefangene ansonsten ja hier auch voll verpflegt wird. Also er braucht sich im Grunde nichts zusätzlich kaufen. Auch wenn er krank wird, wird er hier versorgt. Aber einen gewissen Teil bekommt der Gefangene ausgezahlt. Dafür kann er sich auch was einkaufen. Da kommt einmal im Monat ein Kaufmann von draußen hier und da kann man Sachen kaufen. Oder er kann es natürlich auch rausschicken, um Schulden zu begleichen beispielsweise oder seine Familie zu unterstützen. Und ein gewisser Teil des Geldes, was er hier verdient, wird auch angespart, damit er Geld hat, wenn er entlassen wird. Was er ausgezahlt bekommt, tatsächlich, um das hier in der Anstalt zu verwenden, das ist so im Schnitt zwischen 100 und 120 Euro. Das ist so das, mit dem er einkaufen kann. So eine Art Taschengeld. Viele Gefangene sind natürlich Raucher beispielsweise. Die kaufen dann Zigaretten davon oder Kaffee, Reinigungsmittel, also so Körperpflege. Da gibt es viele Gefangene, die da viel Geld für ausgeben, weil es ihnen dann doch wichtig ist. Ja.
Mit diesem Taschengeld können die Häftlinge auch telefonieren oder zum Beispiel einen Fernseher oder ein Radio mieten.
Internet gibt es grundsätzlich nicht. Das hat Sicherheitsgründe, weil man da viel Unfug mitmachen kann.
Den Rest ihres Arbeitslohnes bekommen die Gefangenen erst, wenn sie wieder entlassen werden. Denn klar, dann brauchen sie Geld für eine Wohnung, Essen und für neue Kleidung. Die JVA Bielefeld-Brackwede vor der Entlassung ohne Erlaubnis zu verlassen, ist so gut wie unmöglich. Die Gefängnismauern gehen unter der Erde metertief weiter und sie sind viel zu hoch, um darüber zu klettern. Und selbst mit der besten Feile hat wohl niemand eine Chance, die Fenstergitter zu durchsägen. Früher haben Häftlinge immer wieder versucht, heimlich in LKWs zu klettern, sich darin zu verstecken und damit dann rauszufahren. Heute ist das unmöglich, auch weil die Technik immer besser wird.
Die LKWs werden durchsucht, bevor sie hier die Anstalt verlassen. Und darum gibt es heute ganz, ganz selten eigentlich nur noch Ausbrüche. Das war früher viel, viel mehr. Also in so Kriminalfilmen, da sieht man ständig Leute ausbrechen. Tatsächlich passiert das in Gefängnissen heute ganz, ganz selten, weil die technischen Vorkehrungen so gut geworden sind, dass man das meistens mitbekommt. Und die Gefangenen das auch gar nicht mehr versuchen. Also es gibt tatsächlich auch ganz, ganz wenige Versuche, nur noch das Gefangene ausbrechen.
Geschafft hat es hier schon viele Jahre keiner mehr. Manchmal wird auch was in den Knast reingeschmuggelt. Drogen, Handys, Geld oder so. Es gab auch mal eine Frau, die ins Gefängnis musste.
Und bei der Durchsuchung hatte sie dann in der Handtasche einen Hamster. Der ist sehr bekannt geworden dann, hat ein Bediensteter auch eine schöne Meldung geschrieben über Hamster Rudi, der sich im Gepäck versteckt hatte und für den kein Haftbefehl vorlag und mussten wir wieder entlassen. Aber da die Frau im Gefängnis war, musste er leider in ein Tierheim. Ja, gibt also ganz viele Geschichten, die so jeden Tag passieren, dass wenn so viele Menschen zusammenkommen, dann passieren natürlich auch sehr viele lustige Dinge. Ne? Also auch mit Inhaftierten, die viele Jahre hier sind, die einfach trotzdem ihren Humor nicht verloren haben und ganz gut mit der Situation umgehen können.
Humor kann helfen, hier klarzukommen. Aber auch die Verbindung zu der Familie draußen oder Kontakte zu anderen Menschen im Gefängnis.
Das kann der Bedienstete auf der Abteilung sein, das kann dann ein Sozialarbeiter sein oder vielleicht der Pfarrer. Dann hilft es sicherlich, dass sie Ablenkung haben. Das ist ganz wichtig, dass sie hier arbeiten können. Das ist für viele Gefangene ganz, ganz wichtig, dass sie einfach ihre Zelle verlassen können und tagsüber ganz normal, relativ normal in einem Betrieb arbeiten. Hier innerhalb der Anstalt bei uns natürlich. und dass sie dann auch ein Freizeitangebot vorfinden. Also bei uns kann man Sport treiben oder basteln oder singen, gibt es unterschiedlichste Dinge. Dass sie einfach diesen langen Tag, der es natürlich ist, wenn man immer sich an einem Ort aufhalten muss, das muss man sich mal vorstellen, dass ich eben nicht morgens zur Schule oder in den Kindergarten gehe und dann nach Hause komme und dann gehe ich mit Freunden spielen und abends gehe ich vielleicht nochmal mit meinen Eltern irgendwo hin, sondern ich bin tatsächlich hier unter Umständen 15, 20 Jahre immer an diesem kleinen Flecken. Das macht natürlich mit den Menschen was.
Gerade bei den Straftäterinnen und Straftätern, die lange bleiben müssen, ist es wichtig, dass sie ein Ziel vor Augen haben.
Bei Menschen, die eine längere Freiheitsstrafe haben, ist es tatsächlich so, dass sie lernen müssen, damit auch umzugehen. Also, dass man überhaupt eine Perspektive für sich, irgendwie einen Weg, ein Ziel findet, wie man diese vielen Jahre hier durchhält und nicht den Kopf hängen lässt und guckt, wie kann es weitergehen und was möchte ich aus meinem Leben trotzdem noch machen.
Für Gefängnischef Nelle Cornelsen sind die Straftäterinnen und Straftäter, die hier leben, Menschen, auch wenn sie teilweise übelst gegen Gesetze verstoßen haben.
Doch, das sind alles Menschen wie du und ich. Es gibt natürlich auch einige, die sind sehr speziell, das muss man auch sagen. Also die haben schon ganz besondere Probleme oder sind von ihrem Verhalten sehr, sehr auffällig. Aber es gibt auch viele, die haben einfach in ihrem Leben an vielen Stellen sehr viel Pech gehabt. Ne? Also da gibt es eben auch welche, die haben vorher als Ärzte, Rechtsanwälte und Architekten gearbeitet und sind dann durch irgendwelche Probleme, sei es nun, dass die Familie zerbrochen ist, die Ehe geschieden worden ist oder jemand hat seine Arbeit verloren und ist dann in Schwierigkeiten gekommen. Da gibt es also eine ganze Reihe von Momenten, die einen dazu bringen können, vielleicht auch plötzlich ein anderes Leben zu begehen, was man sich vorher nicht gedacht hätte, dass man dazu in der Lage sein würde.
In einem kleinen Raum treffe ich jetzt endlich Mikes Papa Jack. Wie hatte Mike ihn nochmal beschrieben? Er ist lustig und macht gern Klingelstreiche. Natürlich werden wir eingesperrt. Die Tür hat ein Glasfenster, damit wir nicht unbeobachtet Dummheiten machen können. Mikes Papa stellt sich vor.
Also mein Name ist Jack. Ich bin 28 Jahre alt. Und jetzt bin ich in der JVA Bielefeld, leider.
3 Jahre lebt Jack nun schon hinter Gittern. Bald wird ein Richter entscheiden, wie lange er noch bleiben muss. Vielleicht noch 2 Jahre, noch 2-mal Weihnachten ohne seine Familie.
Also ich persönlich fand die Weihnachtszeit extrem schwer. Wenn man an Heiligabend allein auf seiner Zelle sitzt, dann ist das doch schon wirklich eine sehr schwere Zeit. Ja. Also das würde ich doch schon als das Schwerste hier im Gefängnis bezeichnen.
Da helfen auch die Pakete wenig, die ein Strafgefangener auf Antrag bekommen darf. Früher, als Jack noch draußen war, hat er studiert, Fußball gespielt und gerne mit Freunden gekocht. Hier arbeitet er in der Küche. Da werden täglich über 1000 Essen gekocht.
Um 6 Uhr fangen wir an zu arbeiten und dann immer bis kurz vor 2. Es ist halt auch irgendwo ein körperlich anstrengender Job. Daher ist es halt Arbeit. Dann kommt man auf die Zelle, man ruht sich ein bisschen aus, dann liest man entweder oder unterhält sich irgendwie anderweitig, halt mit dem Fernsehen oder so. Und dann später am Abend haben wir halt das Sportprogramm. Also dann kann man Fußball spielen, Badminton spielen oder man nimmt halt an anderen Gruppen teil. Und so gehen die Tage eigentlich vorbei.
Jack spielt in der Fußballmannschaft. 4-mal im Jahr gibt es Turniere in anderen Gefängnissen.
Fußballturnier ist halt immer eine schöne Sache. Also egal wie die Begleitumstände sind, ist dann halt der sportliche Wettkampf und man vergisst auf jeden Fall für ein paar Stunden, wo man ist.
Das ist eine willkommene Abwechslung. Denn wer jetzt denkt, Fernsehen, ein bisschen Sport, das Essen kommt ins Zimmer, das ist ja wie im Hotel, der irrt. Jack hat festgestellt, dass nichts so wertvoll ist wie die Freiheit, die er früher hatte.
Das nicht teilnehmen können an dem Leben draußen, ja? Dass man sieht, wie sein Sohn oder seine Tochter aufwächst, dass man sieht, wie die Eltern oder Geschwister einfach ihr Leben weiterleben und man kann einfach überhaupt nicht daran teilnehmen. Ja? Die Besuche, die man dann hat, sind ja auch mehr oder weniger spärlich. Also ich war ein sehr geselliger Mensch draußen und das kann das natürlich nicht aufwiegen. Ja?
Aber noch etwas ist schwer.
Die Gedanken, die man sich macht, die ziehen einen teilweise sehr runter. Einsamkeit, natürlich auch ein Gefühl von Machtlosigkeit irgendwo, Reue.
Es fällt mir schwer, ohne dich zu lieben.
Nicht nur für denjenigen, der ins Gefängnis muss, ändert sich das Leben schlagartig. Auch für Freunde, Angehörige und die Familie ist es schwer, mit der Nachricht umzugehen. Der Sozialpädagoge Thomas Wendland arbeitet schon sehr lange mit Menschen, die im Gefängnis sind. Vor rund 14 Jahren wurde Freiräume gegründet. Hier geht es in erster Linie um Kinder und Familien der Gefangenen. Thomas Wendland hat zum Beispiel mit seinen Kolleginnen von der Diakonie für Bielefeld Familientreffen und spezielle Vater-Kind-Treffen ins Leben gerufen. Ziel? Kinder wie Mike sollen ihren Vätern oder Müttern begegnen und die Knastumgebung für eine Weile vergessen.
Wenn diese Gruppen aufeinandertreffen, einmal die Väter, Mütter, einmal die Kinder, das ist schon immer ein großes Hallo. Und das macht Spaß zu sehen, auf jeden Fall. Und da weiß man, wofür man das Ganze macht.
Und ein solches Vater-Kind-Treffen beginnt nun. Jack und ich kommen gerade rechtzeitig, als eine Sozialpädagogin mit Rabe Rudi, der sprechenden Handpuppe, alle begrüßt.
Rudi fängt an. Hallo liebe Kinder und liebe Väter. Wir haben ganz viele neue Kinder. Du hast den Sprechmaulwurf. Magst du mal kurz erzählen, wie du heißt?
Ein Tisch im Besuchsraum ist mit Limonade und Süßigkeiten aufgebaut. Der karge Raum ist mit bunten Luftballons und Girlanden geschmückt, der Boden mit Matten ausgelegt. Alle sitzen im Stuhlkreis und stellen sich vor. Anschließend verkündet Rabe Rudi das Programm für die nächsten Stunden. Spielen, Geburtstag nachfeiern und Kuchen essen. Und einfach ungestört sein, erzählen oder einfach mal kuscheln. Mike gefällt das Vater-Kind-Treffen besser als das Familientreffen.
Dass ich also alles mit ihm machen kann, nicht, dass er die ganze Zeit mit meiner Mutter rumredet, weil das mag ich nicht so gern. Mein Papa ist ja dann nicht nur für sie da, für uns beide.
Na dann gib mir meine Sporthalle hier. Auf mal, Sportschuhe mitnehmen, zu trinken mitnehmen, Süßigkeiten mitnehmen.
Mike und die anderen Kinder dürfen nun in Ruhe mit ihren Papas toben, spielen und kuscheln. Ich nutze die Gelegenheit und schaue mich weiter auf dem riesigen Gefängnisgelände um. Das Gelände ist so groß wie 17 Fußballfelder.
Das ist halt der Hof, wo täglich eine Stunde Hofgang erlaubt wird.
Das muss man sich vorstellen wie einen großen Schulhof, würde ich sagen. Nur, dass halt drumherum auch Gebäude sind, auch die Mauern zu sehen sind. Dann gibt es eine Tischtennisplatte, eine kleine Sitzgelegenheit, so ein paar Tischchen, 4, 5 Bäume.
Wir haben dann noch ein Volleyballfeld, was im Sommer sehr gut genutzt wird. Genau, dann können die Gefangenen sich hier ein bisschen ablenken, an den Tischen sitzen und Karten spielen. Das wird auf jeden Fall angenommen. Auch Laufrunden werden hier in der Stunde absolviert. Also die Gefangenen ziehen dann ihr Sportzeug an und laufen dann hier eine Stunde im Kreis quasi. Genau, ja. Die Gefangenen nehmen das auf jeden Fall an. Das ist für die ja dann doch mal den Kopf frei bekommen, ein bisschen frische Luft schnappen.
Und dann sind hier ja so zwei gelbe alte Telefonhäuschen, ne? Die sind so gegenüber aufgebaut.
Genau, diese Telefonhäuschen, das ist der Unterstand für die Kollegen, die diese Freistunde überwachen. Gefangene zu beobachten, wer geht mit welchem Gefangenen, einfach die Sache im Blick zu behalten.
Da ist so ein kleines Alarmkästchen, da steht Hausalarm dran.
Genau, also wenn wir jetzt hier in Not wären oder Gefangene sich streiten oder es zu Gewaltausbrüchen kommt, dann würde der Kollege mit seinem Schlüssel diesen Melder einschlagen. Da würde hier ein Hausalarm losgehen und hier wären in kürzester Zeit, wären die Kollegen hier vor Ort und würden uns helfen, die Situation klären.
Wir gehen wieder ins Innere des Gefängnisses. Tobias Burkhardt und Volker Sander zeigen mir einen besonderen Raum, der in etwa so groß wie ein Kinderzimmer ist.
Also hier haben wir schon mal so eine doppelte Stahltür. Und dann geht's jetzt hier, okay, das ist nicht so schön.
Das ist der sogenannte besonders gesicherte Haftraum, wo Gefangene untergebracht werden müssen, die sich nicht an die Anstaltsordnung bzw. an die Anstaltsruhe halten.
Das heißt, das sind Leute, die haben so viel Aggression in sich, so viel Frust, so viel Wut vielleicht auch über die Situation. Oder die sind so sauer einfach, dass die gefährlich werden könnten für sie als Mitarbeiter, für die anderen Leute, die hier drin sind.
Genau so ist das. Genau. Also meistens ist das Gewalt gegen Bedienstete oder Gewalt untereinander. Oder man muss Angst haben, dass die Gefangenen sich selbst verletzen. Der Raum ist kameraüberwacht und man sieht die dann halt 24 Stunden. Oder zumindest die Zeit, wie sie untergebracht sind.
Wie lange bleiben die denn so hier drin in so einem Raum?
Das kommt immer auf das Verhalten des Gefangenen an.
Das ist für mich ein echter Albtraum. Also die Vorstellung, dass ich hier drin sein müsste, es ist ja wirklich nur ein ganz kahler, nackter Raum. Die Wände schon so ein bisschen vergilbt und der Boden. Und dann liegt hier wirklich nur so eine kleine Matratze, Gummi, Turnmatte könnte man es vielleicht auch nennen, ne? Mit einem Handtuch darüber und ansonsten ist hier wirklich nichts. Man kann auch nicht aus dem Fenster rausgucken, weil die ganz, ganz weit oben sind. Die sind bestimmt so 2-3 Meter über dem Boden. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Höhe geht dazu. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Das Einzige, ja, was es sonst eben noch gibt, ist so eine Toilette im Boden, die man vielleicht von Raststätten oder so kennt, in anderen Ländern. Ansonsten gibt es hier nichts. keine Möglichkeit, irgendwie rauszukommen, keine Möglichkeit, was zu sehen, mit anderen Menschen zu sprechen, sich irgendwie zu beschäftigen. Das stelle ich mir richtig, richtig übel vor, wenn ich hier länger sein müsste. Ich glaube, selbst wenn ich hier eine Stunde wäre, würde mir das schon ziemlich auf den Zeiger gehen.
Der Raum macht schon was mit einem. Genau, deswegen ist die Verweildauer auch so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig.
Und Essen und so kriegt er dann schon gebracht, was zu trinken und
ja,
so?
Ja, selbstverständlich, ja. Versorgt werden die hier komplett. Auch der ärztliche Dienst kommt hier täglich her. Das ist genau wie auf den Haftraum oben, aber er ist hier halt abgeschottet von allem.
Und wie kommen die dann hier wieder raus?
Man spricht dann mit den Gefangenen und dann wird man dann prüfen, ist der Gefangene jetzt so weit, dass er wieder auf den normalen Haftraum kann oder ist es noch nötig, dass er hier bleiben muss.
Ich stelle mir das nur so vor, dass man hier auch nicht besonders zufrieden rauskommt dann.
Die Gefangenen sind froh, wenn sie dann wieder raus können vielleicht. Hier kommen sie natürlich auch zur Ruhe, können drüber nachdenken, was haben sie getan, warum sind sie hier drin. Und dann sind wir bemüht, die so schnell wie möglich hier auch wieder aus diesem Raum rauszuholen.
Ich stelle mir auch die Zelle so vor, dass da vielleicht nur ein Bett steht, ein Schreibtisch und ein Stuhl zum Essen, also wenn der Wärter das Essen dann bringt.
Ein Klo, ein Waschbecken, ein Bett und vielleicht ein Schrank. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dreckig, ein bisschen klein.
Tobias Burkhardt und Volker Sander bringen mich ins Frauengefängnis. Hier lerne ich Peggy kennen. Sie ist 40 Jahre alt, hat ihre langen braunen Haare zu einem Zopf zusammengebunden und trägt einen schwarzen Kapuzenpulli. Sie zeigt mir erstmal ihre Zelle oder besser ihren Haftraum, wie es offiziell heißt.
Oh, ganz schön klein, ne? Wenn ich mir vorstelle, dass man hier leben muss, rund um die Uhr. Das Fenster ist vergittert, ne? Man kann nicht richtig nach draußen gucken.
Also in anderen Zellen kann man auf dem Freistundenhof gucken, aber hier guckt man jetzt halt auf eine Mauer, ja.
Und ein ganz kleines Stück vom Himmel, ne? Glaube ich, wenn man jetzt so ein bisschen von unten guckt.
Ja, genau.
Und dann ist hier ja alles in einem quasi. Man muss hier schlafen, klar, dafür gibt es ein relativ schmales Bett. Man hat einen Tisch, man hat einen Stuhl, man hat ein Waschbecken, man hat eine Toilette, einen Schrank.
Ja, man hat alles, was man braucht, in seinem Haftraum drin.
Wäre die Zelle ein Kinderzimmer, würde ich sagen, dass es winzig ist mit den 8 Quadratmetern. Auch weil Toilette und Waschbecken hier drin sind, direkt neben Radio und Fernseher. Die Tür hat von innen keinen Griff. Nur von außen können die Justizvollzugsbeamten wie Tobias Burkhardt oder Kolleginnen die Tür aufsperren. Ein Guckloch in der Tür hat Peggy mit einem Stern zugeklebt. Es ist aufgeräumt und sauber in dem Haftraum. Peggy hat es sich so gemütlich gemacht, wie das in so einem kleinen Raum möglich ist. An einer Pinnwand hängen Fotos von ihren Kindern, auch selbstgemalte Bilder. Über dem Bett baumelt eine Schnur mit Federn dran.
Das habe ich von einer Inhaftierten geschenkt bekommen. Die ist nach Hause gegangen und hat die mir das halt als Andenken dagelassen. Und ein Raumfänger soll das sein.
Vor über 2 Jahren ist Peggy ins Gefängnis gekommen. Ihren 7 Kindern, die zwischen 2 und 17 Jahre alt sind, hat sie das so erklärt.
Ich habe halt gesagt, Mama hat Blödsinn gemacht. Die Kinder wissen ja, wenn man was Böses macht, dass man da halt für bestraft wird. Und denen das dann halt versucht, so ein bisschen zu erklären. Und ja, es waren Betrugsfälle. Halt übers Internet Sachen bestellt und nicht bezahlt und ja.
Mich interessiert, wie es dazu kam.
Mein Mann und ich, wir sind arbeitslos geworden. Dann hat irgendwann das Geld gefehlt, wo man jetzt dachte, gerade zu Weihnachten, dass man den Kindern mal was zu Weihnachten kaufen kann und wenn die sich was Größeres wünschen. Und dann hat man halt gedacht, okay, man bestellt das im Internet und ja, und dann war halt das Geld nicht da zum Bezahlen und so ist man dann da halt reingerutscht, ja.
Die Folgen: 2,5 Jahre im Gefängnis, Trennung von ihrem Mann. Peggys jüngste Kinder sind in einer Pflegefamilie, die älteren in Wohngruppen. Wie bei Jack fehlt ihre Familie ihr hier am meisten.
Die Nähe zu meinen Kindern, sie in den Arm zu nehmen, dieses Zusammensein mit den Kindern, das ist klar. Ja, und halt auch meine Familie draußen, meine Mutter, mein Bruder. Und klar, der Kontakt besteht zu allen sehr gut, aber halt trotzdem, die Nähe fehlt halt einfach. Ne? Gerade so Weihnachtszeit, dass man da so alleine ist, wo man weiß, man sitzt sonst mit den Kindern zusammen am Tannenbaum. Und das ist das, wo es dann wirklich noch mal ein bisschen schlimmer ist. Oder Geburtstage von den Kindern, wo man die dann nicht verbringen kann.
Immerhin ist sie mit ihren Kindern in Kontakt, telefoniert so viel wie möglich und schreibt und bekommt ganz viele Briefe. Das ist aber nicht das Gleiche. Den jüngeren Kindern will sie die Besuche im Gefängnis nicht zumuten. So befremdlich die Umgebung. Die älteren Kinder sieht sie zumindest regelmäßig. Früher, draußen, hat Peggy gerne gebastelt. Zumindest das ist ihr hier geblieben, gemeinsam mit anderen Müttern im Rahmen der Mutter-Kind-Gruppe von Freiräume.
Dann haben wir über Weihnachten jetzt so Lebkuchenherzen gebastelt mit Namen oder Blümchen drauf, mit Glitzer. Und dann haben wir so Schneekugeln gebastelt, da wurde dann von uns ein Foto gemacht dann oder von mir. Und dies haben wir dann in die Schneekugel reingemacht und haben die dann die Kindern geschickt und ja. Die haben dann direkt wieder Briefe geschrieben und haben gesagt, dass sie sich total gefreut haben, weil sie haben mich ja jetzt so gerade die Kleinen schon lange nicht gesehen. Es wären ja jetzt im März fast 2 Jahre und ja, also die haben sich echt gefreut.
Das Schlimmste sind für Peggy, so ähnlich wie bei Jack, die Gedanken, wenn sie alleine in ihrer Zelle ist.
Man kommt ins Grübeln und das ist dann halt, was einen wirklich manchmal runterzieht, wo man dann halt wirklich dann ganz alleine ist. Aber man hat halt auch viel Zeit nachzudenken, was man falsch gemacht hat und was man halt in nächster Zeit ändern will, wenn man hier raus ist. Es ist dann halt, man denkt dann halt drüber nach, was man halt auch seinen Kindern deswegen angetan hat, dass die Mama jetzt nicht da ist. Und klar, man ist dann wirklich selber sauer auf sich, warum man sowas gemacht hat, ne? Dass man nicht vorher überlegt hat und ja.
Schöne Momente sind für sie, wenn sie sich von ihrem Geld, das sie als Hausmädchen hier im Knast verdient, etwas beim Anstaltskaufmann kaufen kann.
Da bekommt man so einen Einkaufszettel. Da stehen halt Produkte drauf wie Shampoo, Duschgel und halt auch Schokolade und Kaffee und Zucker. Man muss sich hier alles selber kaufen. Und das füllt man dann aus. Den gibt man dann morgens dem Beamten. Freitags kommt dann immer der Einkauf. Dann wird man einzeln aufgerufen, dann wird das in Kisten abgepackt und so hat man dann halt seinen Einkauf.
Bonbons, Schokolade, auch mal Limonade. Für Peggy kleine Freuden im Alltag. Sie wird bald ihre zweite Chance bekommen. In 9 Monaten wird sie komplett in Freiheit entlassen. Für die Zeit hat sie ein Ziel.
Auf jeden Fall will ich wieder arbeiten gehen, gucken, dass ich dann eine vernünftige Wohnung finde, weil gerade mit 7 Kindern braucht man ja nun auch was Großes und dass ich die Bindung zu meinen Kindern wieder aufbaue und dann die Kinder wieder zu mir nehme. Wünschen, dass wieder so das ist, wie es war, dass ich mit den Kindern wieder zusammen sein kann und dass ich meine Familie wieder zurück habe und ja.
Um das Wohl der Kinder geht es auch Thomas Wendland von der Diakonie für Bielefeld mit Freiräume. Denn was können die Kinder dafür, dass ihre Eltern eine Strafe im Knast absitzen müssen?
Für die Kinder der Inhaftierten würde ich mir wünschen, dass sie mehr Möglichkeiten haben, wenn sie das möchten, mit ihrem Vater oder ihrer Mutter in einen guten Kontakt zu kommen, dass sie eine Begegnungsmöglichkeit finden können, die den Knastalltag etwas weglässt.
Ebenso wie das bei den Vater- und Mutter-Kind-Gruppen und Familientreffen über Freiräume möglich ist. Wendland erlebt immer wieder, wie viel sich in den Familien draußen ändert, wenn der Papa oder die Mama ins Gefängnis muss. Nicht nur, dass das Geld in den Familien oft knapper wird, sondern
dadurch, dass das Thema Gefängnis nicht so ein tolles Thema ist, wird oft auch versucht, darüber nicht so in der Öffentlichkeit zu reden. Es gibt oftmals für die Kinder dann ein Verbot, da mit ihren Freunden drüber zu sprechen, damit man vermeiden kann, dass die möglicherweise in der Schule deswegen gemobbt werden.
Nicht jeder will seinen Nachbarn und Freunden erzählen, mein Mann oder meine Frau ist im Knast. Darum ziehen viele Familien dann auch in eine neue Stadt.
Allerdings ist unsere Erfahrung, je offener in einer Familie über diese Situation gesprochen werden kann, desto besser ist es für alle Beteiligten.
So wie bei Mike, der seinen besten Freunden davon erzählt hat, dass sein Papa im Gefängnis ist. Mit seiner Mama kann er immer über seine Sorgen sprechen. Bei den Vater-Kind-Treffen kann er seinen Papa dann ganz direkt selbst fragen, wie es ihm geht und muss sich nicht mehr so viele Gedanken darüber machen. Und er sieht, ich bin nicht allein, anderen Kindern geht es genau wie mir. In ganz Deutschland haben rund 100.000 Kinder einen Elternteil im Knast. Eltern-Kind-Gruppen und familienfreundliche Besuche wie in der JVA Bielefeld-Brackwede sind immer noch nicht selbstverständlich, meint Thomas Wendland von Freiräume.
Was ich mir wünschen würde, wären Räume, in denen Kinder sich auch wohlfühlen, in denen größere Gruppen auch miteinander in Kontakt kommen können, in denen man gemeinsam spielen kann und auch mal toben kann. Das wäre für, glaube ich, jedes Gefängnis ein großer Gewinn.
Wir gehen mal wieder durch unzählige lange Flure zu einer Holztür, hinter der sich ein großer Raum verbirgt, der an eine Kirche erinnert. Hier probt der Gefangenenchor. Und während ich den Klängen lausche, fällt mir auf, dass die meisten Männer hier keine Muckiprotze sind. Und auch wenn ich mich schon frage, was jeder einzelne Sänger hier wohl ausgefressen, verbrochen oder angestellt hat, Angst habe ich nicht.
Es fällt mir schwer, ohne dich zu lieben, jeden Tag zu jeder Zeit.
Ich geselle mich zu den Sängern, die jetzt ihre Pause bei Kaffee und Keksen sichtlich genießen.
Also Singen an sich macht mir Spaß, man trifft hier Leute, man kann sich auch wieder ein bisschen unterhalten, das ist hier nicht üblich. Das ist schön. Ja, es befreit so ein bisschen. Freiheit nicht in dem Sinne, wie das andere Menschen vielleicht kennen, aber Seele, Kopf, Geist. Ne? Man kann so ein bisschen aus sich rausgehen und dadurch, dass viele eben hier sehr wenig zu tun haben, stauen sich auch Sachen innerlich an, auch Nachrichten von draußen. Und da kann man hier mal wieder so ein bisschen alles rauslassen.
Die wenigsten waren draußen im Chor, aber hier ist jede Abwechslung willkommen. Auch Malkurse, Gesprächskreise oder ein Computerkurs sind beliebt.
Ich darf also zweimal in der Woche für eine Stunde an Computer dran. Kein Internet oder solche Geschichten, sowas haben wir hier natürlich nicht. Aber da können wir eben lernen, mit dem Rechner besser umzugehen. Das ist eben auch ganz positiv, dass man da am Ball bleibt und hinterher für die Zukunft so ein bisschen sein Wissen aufbessert oder auf einem gewissen Stand hält. Ne?
Die Pause ist beendet und ich frage noch schnell, was die Häftlinge allen draußen gerne sagen wollen.
Macht keinen Blödsinn, bleibt normal, dann kommt ihr nicht rein.
Lernt aus unseren Fehlern, genau.
Was anderes kann man da ja nicht zu sagen, ne?
Ich glaube, sie sind böse, wenn sie reinkommen, wenn sie irgendwas angestellt haben, zum Beispiel irgendwo eingebrochen haben oder gestohlen haben. Wenn sie dann aus dem Gefängnis rauskommen, dann haben sie etwas daraus gelernt.
Auch das Schicksal und die Angst kommt über Nacht. Ich bin traurig, gerade hab ich noch gelacht und an sowas Schönes gedacht.
Das ist sehr vereinfacht, gar nicht so falsch. Aber auch die, die böse reinkommen, haben Gott sei Dank ja häufig noch einen anderen Kern. Man ist ja nicht nur böse, sondern die haben vielleicht bestimmte Probleme, weswegen sie bestimmte Straftaten begehen, wo man gucken muss, kann man ihnen da helfen? Also beispielsweise derjenige, der schlägt, kann ich dem helfen, andere Möglichkeiten zu sehen, auch so ein Problem zu lösen? Oder wenn jemand klaut, dann hat das ja auch in der Regel seine Gründe, weil er eben in schwierigen Verhältnissen lebt und da kann man gucken, ob man diese Verhältnisse verbessern kann, auch während der Haftzeit.
Mehr als die Hälfte der Gefangenen kommt aber wieder ins Gefängnis zurück, meint der Anstaltsleiter.
Wenn ich mich nach der Haft irgendwo bewerbe und muss sagen, ich war jetzt 3 oder 4 oder 5 Jahre im Gefängnis, das ist jetzt auch nichts, was den Staat erleichtert. Das muss man ganz klar so sagen.
Es ist gar nicht so einfach, nach einigen Jahren hinter Gittern wieder draußen klarzukommen. Familie und Freunde haben oft ein neues Leben begonnen. Es ist schwer, wieder eine Arbeit zu finden. Und bei manchen ist die Versuchung groß, wieder etwas zu klauen oder Drogen zu nehmen. Und dann kann es schnell wieder zurückgehen. Manche Menschen haben im Gefängnis überhaupt ihr erstes richtiges Zuhause gefunden.
Das ist leider deren Heimat geworden, das Gefängnis. Das ist auch so. Da muss man sehr viel Mühe manchmal darauf verwenden, dass man solche Gefangene nach vielen, vielen Jahren wieder rausbekommt. Weil die sich einfach so sehr an diese Umgebung und auch an die Mitarbeiter oder an Mitgefangene gewöhnt haben. Man muss sich mal vorstellen, man ist vor 30 Jahren ins Gefängnis gekommen. Das war ja auch eine andere Welt. Also viele von den Kindern, die jetzt Radio hören, noch nie erlebt haben. Da gab es noch keine Handys, da gab es draußen noch andere Autos, manchmal sogar eine andere Währung, also D-Mark in Deutschland und nicht den Euro. Und die kennen das also gar nicht. Die kommen auch ganz schwer draußen zurecht, ne? Und haben natürlich auch Angst davor. Das sagen sie zwar nicht, aber tatsächlich haben sie auch Angst vor der Freiheit und sich da wieder einzufinden.
Die Verträge sind gemacht.
Nun treffe ich Markus Hanke. Er ist katholischer Seelsorger hier im Gefängnis. Er hat ein offenes Ohr für die Sorgen der Gefangenen, ohne Vorurteile. Alles, was die Insassen mit ihm besprechen, unterliegt der Schweigepflicht.
Und auch bei uns ist es, jeder, der irgendwas am Herzen hat, der kann kommen. Ne? Bei uns gibt es Gespräche. Wenn man einfach Dinge laut ausspricht, werden Dinge klarer für einen. Ne? Und das hilft denen ungemein. Die bedanken sich. Da frage ich mich, wofür? Ja, ne? Weil ich einfach nur zugehört habe.
Meist geht es in den Gesprächen um die Tat und was dazu geführt hat. Seelsorger Markus Hanke spricht lieber von Menschen als von Gefangenen. Er versucht, ihnen Mut zu machen.
Das ist eben, Menschen zu sehen, die vorher eine unheimliche Sorge oder Angst haben und denen eine Begegnung zu ermöglichen, dass die Hoffnung schöpfen können. Ja, dass die nicht in der Vergangenheit nur rumsuhlen, sondern die Tür schon offen sehen für sich auch irgendwann. Ja, also so was Positives, dass das weitergeht.
Zurück zur Vater-Kind-Gruppe. Hier machen Jack und Mike gerade ein Stück weit Pause vom Gefängnisalltag. Wenn ich das Lachen, das Happy-Birthday-Lied und die Stimmen aus dem Besucherraum höre und die Augen schließe, denke ich eher an eine ganz normale Geburtstagsfeier als an den Knast. Mike und sein Vater teilen sich gerade das letzte Stück vom Apfelkuchen. Bald fährt der Achtjährige in den Urlaub nach Spiekeroog. Mike wird seinen Vater vermissen, wenn er Klingelstreiche macht, ins Schwimmbad geht und Sandburgen baut. Er würde sich für seinen Papa wünschen,
dass er aus dem Knast kommt.
Und dann?
Ich weiß es. Ich möchte mit ihm einen Wettbewerb machen, der am längsten unter Wasser bleibt. Weil ich dann das 2 Minuten und er sagt, er hat das nur 1 Minute und 99 Sekunden geschafft.
Und wovon träumt der Papa?
Frei zu sein, bei meiner Familie sein zu können und das, was ich denen irgendwo angetan habe mit meinen Taten, das wieder ein bisschen gut machen zu können. Das wäre, glaube ich, doch schon mein innigster Wunsch der Zeit.
Das war Leben hinter Gittern.
Eine Radiogeschichte rund ums Gefängnis von Christina Hafer.
Technik Dirk Arnecke. Regie Christina Hafer. Redaktion Andreas Blendin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.